Ich weiß nicht, ob ich das. Ich stelle es mal dann auf, dann hoffe ich, dass man das von draußen auch ein bisschen sieht. Bertel, siehst du das? Du kommst. Ah, das ist geschickt, das fällt mir doch ab. Also, es wäre geschickt, wenn ihr das seht. Wenn nicht, dann ist aber auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist immer ganz hilfreich, wenn man auch was hat, was man angucken kann, um den Punkt rüberzubringen, den ich rüberbringen will. Ich muss es bloß noch kurz fertig auspacken, bevor ich anfangen kann. So, bevor ich aber mit dem anfange, will ich kurz mit was anderem anfangen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber Karis und ich sind vor kurzem, wir waren bei ihrer Tante in Bayreuth, haben so lange Autofahrt und haben ihr beim Renovieren geholfen, wo wir zurückgefahren sind. Da war halt, ich glaube, da war gerade Ferienanfang in Bayern oder so, das heißt, es war ziemlich viel Verkehr auf der Autobahn. Und dann war es so, dass halt irgendwann hat dann jemand gemeint, der müsste jetzt rechts überholen, weil links halt die ganze Spur voll war. Und ich weiß nicht, wie es echt da geht, aber ich dann festgestellt, dass ich ein ziemlich gutes Gerechtigkeitsempfinden habe oder dass mir das ziemlich gegen den Strich geht, dass der gerade meint, er müsste rechts überholen. Und nein, ich habe nicht gehupt, aber ich habe ihm Gas gegeben und an den Abstand verringert, dass der ja heute vor mir reinziehen kann. Weil ich mir nämlich denkt habe, ja, das geht jetzt ja gar nicht, dass der zum einen, er bricht jetzt das Gesetz, überholt rechts und dann hätte er ja auch noch einen Vorteil. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das eigentlich auch manchmal so geht, aber mir ist aufgefallen, dass ich relativ gutes Gerechtigkeitsempfinden habe und vor allem, wenn es nicht um mich geht. Weil, wenn es zu mir selber kommt, also ich das bestimmt auch schon mal gemacht, dass ich mir denke, ja, der fährt ja so lahm, ich überhole jetzt einfach rechts. Oder auch bei anderen kleinen Sachen. Und ja, das geht immer ganz schnell, wenn es um andere geht, dann merken wir ganz schnell, was falsch ist und was die nicht richtig machen. Aber wenn es um uns selber geht, ist mir aufgefallen, da ist es ja dann nicht so schlimm oder man merkt es einfach gar nicht. Und man wendet unser Gerechtigkeitsempfinden deswegen gar nicht auf uns selber an. Aber eigentlich, und das zeugt sich auch dadurch, merken wir alle, dass Gerechtigkeit eigentlich gut ist und dass das wichtig ist, einfach auch, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Aber auch letztendlich wünschen wir uns alle Gerechtigkeit, weil es nicht in Ordnung ist, wenn irgendjemand uns betrügt, gerade wenn es um größere Sachen geht. Und ich glaube, das haben wir einfach alle in uns drin, weil wir auch im Bild Gottes geschaffen sind. Und wir wünschen uns die Gerechtigkeit, aber wir vergessen dabei oft, dass wir selber eben auch ein Problem haben, weil wir selber eben auch perfekt sind und auch Fehler machen. Und die Bibel nennt die Fehler, die wir machen, nennt sie Sünde. Und zwar heißt es Sünde, also wenn man es aus dem Alten Testament liest, heißt es eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Das heißt, wenn jemand mit dem Bogen schießt und das Ziel nicht trifft, das ist eigentlich ursprünglich Sünde, daher kommt das Wort. Und es geht um Zielverfehlung eben von dem Gesetz Gottes. Und zwar heißt es, wenn wir das Gesetz Gottes brechen, das uns auch unser Gewisse oft sagt, dann nennt die Bibel das Sünde. Ja, weil das auch in uns neigelegt ist. Das ist nicht bloß was, was irgendwo mal aufgeschrieben war. Ist. Habe ich das richtig geschrieben? Kann man das lesen, da steht Gesetz. sondern das haben wir auch in uns drin und deswegen haben wir auch dieses Gerechtigkeitsempfinden. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er eines Tages wird er Gerechtigkeit wiederherstellen, wird alle Sünder bestrafen und wird uns auch nach seinem Gesetz richten, weil er hat das Recht dazu, weil wir ja Wir sind die Schöpfung. Er hat uns erschaffen, er hat das Recht dazu und wird uns danach richten. Und das ist auch gut, weil er Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Aber das Problem ist, dass wir dann halt auch ein Problem haben. Weil wir aber auch nicht perfekt sind. Und das Coole ist aber, das Geniale ist, dass Gott sagt, ja, wenn wir zu Jesus kehren, dann dürfen wir wissen, dass wir nicht mehr ins Gericht kommen, weil ja, Jesus an unserer Stelle gerichtet war. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt von unserem Glaube, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und wir deswegen nicht mehr gerichtet werden. Ja. Und das ist nicht bloß was, das sauge ich mir jetzt aus den Fingern, sondern das steht an einer Stelle. Und zwar sagt Jesus im Wort Gottes, im Johannesevangelium, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und das finde ich mega cool, dass Jesus ja für mich, für uns bezahlt hat, dass wir uns seine Kinder nennen dürfen und dass deswegen einfach keine Verurteilung mehr auf uns zukommt. Wir sind aus Gnade errettet und haben aus Gnade ewiges Leben erhalten. Und die Gnade, aus der wir errettet sind, die Gnade ist nicht bloß was, das steht am Anfang von unserer Beziehung zu Gott, wenn wir an ihn glauben, sondern das ist was, ja, das soll unser ganzes Leben durchdringen. Weil die Gnade uns nicht nur rettet, sondern die Gnade erzieht uns auch. Und ich schreibe das jetzt mal kurz da hinten, ne? Und dann möchte ich eine Stelle vorlesen. Und zwar ist das eine ganz bekannte Stelle, das ist eine von meinen Lieblingsstellen. Und zwar heißt es in Titus 2, könnt ihr gerne aufschlagen, da steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Titus 2, Vers 11 bis 12 war das. Und falls ihr das gerade aufgeschlagen habt, dann fällt euch vielleicht auf, dass in dem ersten Satz in Vers 11 steht, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, oder die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das heißt, erstmal geht es um alle. Gott bietet diese Gnade alle Menschen an. Also, er sagte, ja, das ist bloß für die Deutsche oder bloß für die Jude oder bloß für irgendjemand, sondern für alle Menschen. Und dann schreibt er da aber weiter, dann bezieht er es auf uns. Sie erzieht uns dazu. Das heißt, erstmal gilt die Gnade alle Menschen, aber die die Gnade annehmen, dann macht die Gnade auch noch mehr als Rettung bringen, sondern sie erzieht uns auch. Und die mich dann irgendwann gefragt, ja, was heißt denn das, dass die Gnade mich erzieht oder in andere Übersetzungen steht auch unterweist. Also irgendwie wie gute Eltern oder wie auch ein Lehrer. Und erstmal ist es aber so, dass hier steht, die erzieht uns da dazu, von Gottlosigkeit abzusagen, das heißt alles, was nicht zu Gott gehört. Und dann uns auch von den Begierden der Welt abzuwenden. Und zwar so, dass Gott, der uns ja erschaffen hat, der weiß, was uns gut tut. Das heißt, es ist nicht bloß was, was wir uns vielleicht wünschen, was auch gut für uns wäre, sondern die Gnade bringt uns immer dahin, dass es uns gut tut und letztendlich uns dadurch irgendwann auch besser gegangen wird. Jetzt nicht unbedingt direkt, weil manchmal ist es halt unangenehm, aber es ist was, was uns Menschen gut tut, weil Gott uns so erschaffen hat. Und zwar mit Begierden der Welt, meint es da irgendwelche Süchte, die uns beherrscht, egal ob das jetzt irgendwie unser Streben nach Geld ist oder nach Anerkennung oder ja, andere Süchte, auch ob das Alkohol oder Droge oder Pornografie ist, egal was, davon will uns die Gnade Gottes abbringen oder eben erziehen, dass wir uns davon abwendet und dann eben verantwortungsbewusst handelt. Das heißt, so, dass wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen, dass wir ja, ein Leben leben, das Relevanz und Sinn hat. Weil ein Leben ohne Gott, man kann sich schon selber einen Sinn geben, aber das ist nie sowas wie wenn Gott Sinn in dein Leben spricht und Relevanz. Und dahin will uns die Gnade bringen. Aber ich habe mich dann gefragt, wo ich das klären soll, wie macht die das eigentlich? Weil das steht jetzt bloß da, was das Ziel ist von der Gnade und dass die Gnade uns erzieht. Aber an der Stelle wird das einfach halt näher beschrieben. Und um das ganze Thema zu behandeln, es wird alles sprengen. Und darum will ich mich jetzt einfach mal auf eure Stelle konzentrieren, wo das so ein bisschen beschrieben wird. Und zwar ist das in Römer 6. Das wird jetzt erstmal kurz lang, wenn ihr das vorleset. Aber genau darum habe ich das dabei, um das eben dann zum Erklären, um was da eigentlich geht, weil es eigentlich recht simpel ist. Und zwar Römer 6, Abvers 1. Und zwar lese ich aus der Neue Genfer Übersetzung. So, Römer 6, Vers 1. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. So, das war jetzt ein bisschen viel. Aber eigentlich steht da schon alles drin, was ich sagen will. Aber das wäre jetzt natürlich ein bisschen krass, wenn ich jetzt aufhöre, Dad, weil der Text natürlich schon ein bisschen kompliziert ist. Und, aber im Groben und Ganzen, wie gesagt, und von den Prinzipien, wie sie da erklärt sind, recht einfach. Und ich möchte mal ein Zitat aus dem Buch vorlesen, das habe ich auch dabei. Das ist ein Buch, das haben wir bei uns in der Bibelschule mal lesen müssen, natürlich auf Englisch, das ist hier jetzt auf Deutsch. Das war einfach richtig gut. Und das kann sich nachher gerne auch jemand mitnehmen, die das ist eine Kopie, die brauche ich, die kann gar niemand geschenkt haben, wenn er möchte. Und an einer Stelle, also da, in dem Buch geht es eben um den Römerbrief, und da schreibt er an einer Stelle, eben über diese Stelle im Römerbrief schreibt er, in Römer 6, Vers 1 bis 10 spricht Paulus mehrfach über unser Wissen bezüglich der Tatsache, dass wir mit Christus eins gemacht sind. In Vers 3 schreibt er, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind. In Vers 6 sagt er weiter, da wir dieses wissen, und schließlich in Vers 9, da wir wissen. In diesen wenigen Versen scheint uns Paulus dreimal in Erinnerung zu rufen, was wir über unsere neue Identität in Christus wissen oder wissen sollten. Die Fakten zu kennen ist sehr wichtig. Wir können nicht weitermachen, ohne genau über die Fakten Bescheid zu wissen. Also laut dem Autor von dem Buch, der sagt, über was Paulus, also in dem im Römerbrief, was das Wort Gottes da sagt, ist, dass wir was wissen müsset. Und drum wollen wir jetzt sagen, einfach mal so ein Typ, na, das sind wir. Und er sagt, wir müsset was wissen. Und dieses Wissen ist wichtig, weil Gott das benutzt. Und weil uns das hilft, wie er in Vers 1 sagt, zu verstanden, warum wir jetzt eigentlich nicht mehr sündigen sollen oder warum wir uns nicht von Gott abwenden sollen, wenn er doch sagt, ja, ihr seid aus Gnade errettet, das hat nichts damit zu tun, was ihr tun. Warum soll ich dann irgendwas machen? Und genau darauf geht er jetzt ein, dass dieses Wissen, was mit uns macht und uns erzieht. Wie gesagt, in Vers 1 sagt er, wir sollen nicht weiter sündigen, obwohl wir aus Gnade errettet sind. Und warum sagt er das? Weil wenn ich sage, ich bin aus Gnade errettet, dann kann ich jetzt ja machen, was ich will. Und er sagt, ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Weil, und dann kommen da eben diese Fakten. In Vers 3 sagt er dann, warum macht das keinen Sinn? Weil bei unserer Bekehrung, also wenn wir uns Jesus zuwenden, dann waren wir mit dem Heiligen Geist getauft. Er spricht hier von der Taufe und da geht es nicht um das, was wir dann symbolisch im Wasser machen oder was man in manche Kirche auch mit Kindern macht, dass man ein bisschen Wasser drüber lätschert, sondern es geht darum, um das, was passiert geistlich, wenn wir uns bekehren. Dann, wenn wir uns zu Gott zuwenden, dann waren wir mit dem Heiligen Geist überschüttet oder eingetaucht in der Heilige Geist. Und das ist auch das, was wir dann eben symbolisch nachmachen, wenn wir jemanden ins Wasser eintauchen, dass die Person quasi mit dem Heiligen Geist getränkt wurde oder überschüttet oder gefüllt. Und wie gesagt, es kann nicht die Wassertaufe hier gemeint sein, da gibt es viele verschiedene Gründe. Das Simpelste ist einfach, dass wir aus Gnade errettet sind und nicht, weil mir irgendjemand ins Wasser eintaucht. Aber wenn da jemand mehr Fragen dazu hat, da kann ich dann auch noch drauf eingehen. Das sprengt jetzt aber auch völlig den Rahmen. Also, falls das gerade ein bisschen zu kompliziert war, habe ich hier nochmal einen Stift, den ich jetzt brauche. Male ich das mal auf. Weil dann fasse ich mir einfach mal die ganze Verse hier zusammen. Weil es bringt nicht viel, wenn ich da eine schwätze und schwätze und schwätze und keiner versteht was. Und zwar, wie gesagt, das sind wir, der Typ hier und der Typ, das Männle da, Hane, also ist auch eine Frau, das ist einfach allgemein. Und er sagt, wir sind, wenn wir uns Jesus zuwenden, werden wir mit dem Heiligen Geist getauft. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir sind gefüllt oder getauft mit dem Heiligen Geist. Und was das bedeutet, ist, deswegen ist hier auch schon das Kreuz, was das bedeutet ist, dass wir durch diese Taufe mit dem Heiligen Geist sind wir mit Jesus gestorben, mit ihm begraben, aber wir sind dann auch wieder mit Jesus auferstanden. Das ist ein leeres Grab. Also Jesus, wie ihr wisst, vielleicht aus der Bibel, hat man begraben. Also man hat ihn gekreuzigt, hat ihn begraben und dann war aber das Grab leer, weil er am dritten Tag auferstanden ist. Und hier steht, wir müssen wissen, durch unsere Taufe mit dem Heiligen Geist sind wir mit Jesus gestorben und aber auch mit ihm begraben waren und mit ihm auferstanden. Und genau das ist das, was ich gerade auch gesagt habe, in der Taufe, wenn wir dann irgendwelche Leid im Wasser taufet, und darum machen wir das auch, eben nachdem sich jemand zu Jesus bekennt, dann ist es so, dann tauchen wir die Person ins Wasser ein, als Symbol, ja, der stirbt mit Jesus, wir legen ihn ins Wasser, er ist mit Jesus gestorben, und ja, die Person ist aber auch mit Jesus auferstanden. Das heißt, das, was bei unserer Bekehrung passiert, drücke mir mit diesem Symbol aus, dass wir, wie gesagt, mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden sind. Und das ist was, was er sagt, das müssen wir wissen. Das sollen wir verinnerlichen. Wir sind mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Und das gilt für jedes Kind Gottes, für jeden wiedergeborenen Gläubigen. Wenn wir zu Jesus kehren, dann können wir wissen, hey, das ist mit uns passiert. Ich kann mir sicher sein, ich bin geistlich gesehen mit Jesus begraben, mit ihm auferstanden. Und das heißt auch, dass ich geistlich gesehen mit ihm, da ich mit ihm gestorben bin und auferstanden bin, dass er mir aber auch eine Auferstehung in der Zukunft verspricht. Hier steht dann, weil Jesus, als er auferstanden ist, ewig lebt, werde mir auch ewig leben. Und gerade in Vers 7 bis 10 dann wird dieses Prinzip deutlich, dass wir, wenn wir sterben, dann sind wir freigesprochen von der Sünde. In andere Länder, zum Beispiel in den USA, die haben da gibt es eine Todesstrafe, und da ist es so, wenn jemand hingerichtet wird, dann wird das Urteil vollstreckt, die Person stirbt und ist deswegen, also wenn das Urteil vollzogen ist, quasi freigesprochen von der Sünde, weil das Urteil oder von dem Verbrechen, weil das Urteil schon vollstreckt ist. Und dieses Beispiel benutzt er hier quasi, weil wir mit Jesus gestorben sind, ist das Urteil schon vollzogen. Und weil wir aber dann mit Jesus schon auferstanden sind, lebe mir auch schon geistlich gesehen wieder. Und deswegen kann er uns auch freisprechen, weil das Urteil schon vollzogen ist. Das alles sollen wir verstanden und verinnerlichen. Wir sollen wissen, wie genial das ist. Wir sollen darüber nachdenken, dass ja, Gott Mensch war. Gott selber ist in Jesus als Mensch auf die Erde gekommen. Der Schöpfer ist zur Schöpfung geworden. Gott hat sich freiwillig umbringen lassen. Er ist jämmerlich, also menschlich gesagt, jämmerlich am Kreuz verreckt. Eine von den schlimmsten Arten zum Sterben, weil ich und weil du, weil wir alle, weil wir ihm das wert waren. Er hat gesagt, ich will die Menschen. Ich will die Menschen erlösen. Ich liebe die Menschen so sehr, dass ich Mensch werde, dass ich mich so klein mache, wie es bloß Gott, um mich und um dich und um dich und um dich frei zu kaufen. Und das ist brutal. Um uns Leben zu geben, hat Gott alles hergegeben. Und drum steht dann eben in Vers 11, steht dann, dasselbe gilt darum auch für euch, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Weil das alles passiert ist. Und dann in Vers 13 heißt es, wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen, durch seinen Geist, durch seine Gnade, damit er was bewirken kann. Aber was heißt das eigentlich, zur Verfügung stellen? Und ich glaube, wir sollten es so machen, dass wir uns, das steht hier auch, als Lebende aus den Toten zur Verfügung stellen sollten. Das heißt, wir sollten uns in dem Bewusstsein Gott nähren, dass wir mal tot waren, dass wir mal von Sünde und Gesetz beherrscht waren, dass dann aber das passiert ist, dass wir mit Jesus gestorben sind und aber auferstanden. Das heißt, wir waren mal tot, jetzt leben wir aber. Und in diesem Bewusstsein, daran sollen wir denken, wenn wir zu Gott kommen. Nicht in Zweifel, ja, vergibt er mir, vielleicht vergibt er mir, vielleicht vergibt er mir, sondern in Dankbarkeit, dass Gott gesagt hat, dass er uns unsere Sünde vergeben hat, dass er gesagt hat, so weit der Osten vom Westen ist, werfe ich die Sünde von euch weg, nehme ich die weg. Und je mehr wir wissen, wer wir sind, also je mehr wir verstanden, dass wir Kinder Gottes sind, je mehr wir diese Tatsache verstanden, desto mehr wissen wir oder sind wir nicht mehr vom Gesetz oder von unseren Leistungen, könnte man auch sagen, sondern von Gottes Gnade bestimmt. Und desto weniger, so ist hier das Prinzip, wird die Sünde über uns herrschen. Und wie gesagt, nicht weil mir was leistet, sondern weil uns bewusst ist, was Jesus gemacht hat. Und weil ja, Gott durch seinen Geist, durch seine Gnade unser Herz verändert. Und das Ganze ist also so, ja, man könnte sagen, eine innere Einstellung oder ein Fokus. Ich kann mich immer entscheiden, ich kann jetzt auf meine Umstände gucken, ich kann gucken, was ich jetzt gerade verbockt habe oder was jemand anders verbockt hat. Oder ich kann mich entscheiden, drauf zu gucken, okay, was hat aber Jesus gemacht? Und deswegen unterscheidet sich der Glaube an Jesus, die Beziehung zu Jesus, auch fundamental zu allen anderen Religionen. Weil egal welche Religion du nimmst, ob das jetzt Islam oder Buddhismus oder Hinduismus ist oder auch als Atheist, es geht immer darum, was musst du machen? Verbesser du dich selber, mach du das, das und das, dann kannst du zu Gott kommen. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier steht, Jesus hat alles gemacht. Du bist mit Jesus vereinigt, mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden. Da hast du nichts dazu da, außer ihm glaubt. Aber keine Werke. Und es geht nicht eben um Befolgung von Regeln oder Gesetze, sondern es geht darum, was er gemacht hat. Und dann steht nämlich in Vers 14, dann nämlich wird die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht mehr unter Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter Gnade. Er sagt, das alles hat dann nichts mehr mit euch zum Tor. Je mehr ihr verstandet, was Jesus gemacht hat, was hier passiert ist, desto weniger hat das einen Einfluss auf uns und desto weniger werden wir von der Sünde beherrscht und die Gnade und das ewige Leben kann uns dann beherrschen. Das, was Gott durch seinen Geist in uns machen will. Und es geht hier natürlich nicht um irgendwie einen Zauberspruch, dass ich jetzt sage, ja, jetzt bin ich irgendwie versucht, gerade wieder Droge zu nehmen oder sonst was zu machen und jetzt sage ich einfach, ja, ich bin der Sünde gestorben und deswegen, puff, ist das alles weg. Natürlich nicht, sondern es geht darum, dass wir dieses Wissen, natürlich nicht im Kopf, sondern Gott wendet es ja auf uns. Also Gott kann uns das ins Herz legen, dass wir das mehr und mehr verinnerlichen und in diese Beziehung zu ihm investiert. Und dann kann er das benutzen durch seinen Geist und er verändert was in uns, langsam aber sicher. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal auffällt, dass das bei Paulus, wenn er im Epheserbrief schreibt, wenn es um ja, die Früchte des Geistes geht, dass das Früchte sind. Und Früchte brauchen einfach Zeit zum Wachsen. Du wirfst einen Samen in den Boden und dann am nächsten Tag ist da irgendwie eine Blume da. Sondern es braucht im Zweifelsfall eine ganze Weile. Und vor allem, wenn du einen Äpfelbaum pflanzt, dann braucht es ganz schön lang, bis da irgendwann mal Äpfel da sind. Das geht nicht von heute auf morgen. Und so braucht auch das Zeit. Langsam, aber sicher kann Gott uns verwandeln, wenn wir verstanden, was er macht, wie groß seine Gnade über uns ist. Und ja, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Und ein praktisches Beispiel dafür, wie das im Leben von einem Menschen aussehen kann, gibt es auch in der Bibel, und zwar in Lukas 7. Da gibt es eine Sünderin, die, also eine Geschichte, da ist Jesus, der ist bei einem Pharisäer, also bei einem, der hat gemeint, er ist, er kann alles, er hat gar keine Sünde, er ist der perfekte Mensch, bei dem ist er zu Gast, und dann kommt eine Sünderin, wahrscheinlich eine Prostituierte, kommt rein, und ja, das ist gar nicht gegangen, weil der Pharisäer, der Gerechte, der hat gesagt, ja, wenn du ein guter Mensch bist, dann darfst du mit denen nicht abgeben. Das ist gar egal, weil die sind schlecht und das färbt dann auf die ab und so. Und die Sünderin salbt dann Jesus aber die Füße. Also sie cremt ihm die Füße mit so einem Öl ein. Und es wird deutlich, sie wusste schon, wer Jesus war und auch, was das mit ihrem Leben zum Tor hat. Sie dann ihn glaubt und war von der Gnade schon verändert. Und ich möchte euch die Stelle mal vorlesen. In Lukas 7, das ist ab Vers 36. Da steht, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Also es ist egal, ob die jetzt Prostituierte war oder was genau die verbrochen hat. Aber das war ungefähr die Frau, also wo jeder gewusst hat, also die ist komplett nichts, mit der kannst du nichts anfangen, mit der will man nichts zum Tor hauen. Also sie hat keinen guten Ruf gehabt. Und der Pharisäer war einer von denen Leuten, der war einer von den Wichtigsten, von denen, wo man gesagt hat, oh ja, der hat es drauf, der ist reich, der verhält sich korrekt, der macht nie einen Scheiß. Und deswegen sagt er, mit der will ich gar nichts zum Tor hauen. Und dann kommt er bei Jesus. Und dann steht hier weiter, als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Also so ein Alabastergefäß, das war irgendwie so eine kleine Flasche, Und da war Salböl drin, das hat man verwendet, um ganz teures Öl da rein zu machen. Das heißt, es war ziemlich edles Zeug, irgendwie so Luxusparfüm quasi. Und dann heißt es hier weiter, sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war irgendwo in Israel. Und wer da schon mal war, der weiß, da ist heiß und da gibt es viel Wüste. Und er hat dir damals Sandale angehört. Jetzt stell dir vor, du laufst bei 35, 40 Grad den ganzen Tag mit Sandale durch die Wüste. Und dann hast du entsprechend dreckige Füße. Und dann kommt die Frau, weint und ihre Tränen tropfen auf seine Füße. Und ich weiß nicht, wie sauber die dann noch so Tränen war. Ich weiß nicht, wie viel die geweint hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett sauber war. Und dann trocknet sie es mit ihren Haaren ab. Und ich glaube, Haare war damals in der Kultur noch viel wichtiger als bei uns. Aber selbst von euch wird, glaube ich, keiner, wenn ich bei 35 Grad durch die Sand gelaufen bin, meine Füße abtrocknen mit seinen Haaren. Und dann salbt sie die Füße mit Öl. Und mega krass. Und dann geht es weiter. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon erwiderte, ich nehme an, der dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die Frau hat sich da aufs Niveau vom Sklave runtergegeben, weil eigentlich war es so, dass im Haus, wenn ein Gast ankommt, dann hat der Sklave hat ihm die Füße gewaschen. Und sie war sich bewusst, wie groß ihre Vergebung war. Sie wusste das schon. Deswegen hat sie Jesus dient. In dem Vers, jetzt wo war das? Vers 47 stand, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Und der Pharisäer, bei dem war es so, das war jetzt so, dass der keine Vergebung nötig hat, aber ihm war das einfach halt bewusst. Er hat sich gedacht, ja, ich freue mich ja voll drauf. Ich brauche ja keine Vergebung. Und deswegen hat er Jesus nicht so behandelt. Und die Frau, die sich ihrer Vergebung bewusst war, hat natürlich voll so gehandelt, weil sie von der Gnade Gottes war, sie schon verändert. Ihr war klar, boah, ja, ich habe Probleme, ich kann es selber nicht, ich brauche die Vergebung Gottes. Und ich könnte euch jetzt sagen, dass ihr genauso dienen solltet wie die Frau und dass ihr euch anstrengen solltet, Jesus nachzufolgen und dass ihr euer ganzes Geld weggeben solltet und dies und das und jenes, aber das wird nichts nutzen. Weil dann wären wir wieder da oben, dann wären wir wieder beim Gesetz. Wenn man dann wieder sagen würde, ja, mach das, das und das, dann wären wir wieder bei Regeln. Der Grund, warum die Frau Jesus so dient hat, ist, weil sie sich ihrer Vergebung bewusst war. Und wenn wir uns der Vergebung Gottes bewusst sind, wenn wir verstanden, dass wir mit Jesus eins gemacht sind, dass Jesus unsere ganze Schuld vergeben hat, dass er sagt, ja, er hat uns erlöst, damit er in der kommende Zeitalter uns noch mehr mit Gnade überschütten kann, steht in Epheser 2. Dann nützt es alles nichts, wenn ich sage, mach das, das und jenes. Weil dann kann man äußerlich zwar was machen, aber das Herz ist nicht verändert. Und das Herz kann nur Gott durch seine Gnade verändern. Darum möchte ich euch einladen, ja, mal die Bibel zum Studieren, die Bibel zum Lesen. Und zwar, klar, die komplette Bibel, aber im Römerbrief bis Kapitel 8 geht es ganz viel um die Gnade Gottes. In Epheser, in Kapitel 1 bis 3, vielleicht auch im ganzen Buch, ich weiß gerade, wo die Hauptteile sind, wo es um Gnade geht. Und auch im Galaterbrief geht es ganz viel um die Gnade. Und einfach das mal zum Lesen und aufzusaugen und zum Überlegen, okay, was hat Gott schon alles gemacht? Was steht da zum Beispiel schon in der Vergangenheit? Gott hat das und das und das gemacht. Er hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er nennt uns seine Kinder. Er hat für uns bezahlt. Er wird uns mal noch mehr Gnade erweisen. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das ist so genial und das verändert. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch auch das Buch empfehlen, das ich da am Anfang gezeigt habe. Da geht es vor allem um die Stelle im Römerbrief. Das ist richtig gut. Und ich habe auch, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil die Bibel so dick ist, habe ich auch so einen Bibelleseplan oder ein paar dabei, die einfach mal so ein bisschen grob über die Bibel gegangen, wo es darum geht, okay, was ist eigentlich so die Grundbotschaft? Und ich will für euch beten und ihr könnt das Gebet aussprechen, dass ja, Gott uns mehr und mehr seine Gnade offenbart. Weil wie gesagt, wenn ich das bloß im Kopf weiß, dann macht das nichts, sondern es muss ins Herz rutschen. Und nur dann wird sich innerlich was verändern. Und wir werden jetzt gleich noch einen Moment Stille halten, wo mir da einfach, wo ich einladen will, auch darüber nachzudenken, was er gemacht hat. Was bedeutet es für dich persönlich, dass Jesus sagt, ja, wenn du dich zu mir, wenn du zu mir umkehrst, wenn du mir glaubst, dann stirbst du mit mir und dann wirst du auch ewig mit mir leben. Und ja, dann werden wir am Ende noch ein Lied singen, aber bevor wir jetzt einfach in die Zeit gegangen, wo man kurz Stille haltet, will ich abschließen mit dem Vers aus 2. Petrus 3, Vers 18. Da steht, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt, in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Amen.
frei machen.